gesprochen, ich meine, über diese große Erschütterung. Die Bibel sagt, alles wird eines Tages erschüttert werden. Und die reden darüber, ja, wir müssen bessere Baumaßnahmen haben. Na schön und gut, aber das wird das Problem nicht lösen. Weil die Habgier der Menschen so groß ist. Und ich habe auch gehört, es gab sogar Rettungsarbeiter, die gingen in diese Gebiete. Menschen haben geschrien, hilf uns, und wisst ihr, was geschehen ist? Leute wurden rauben, die haben sie mit ihren Pistolen und Waffen verscheucht und ließ die Menschen sterben. So, es ist die Bosheit des Menschen und das können menschliche Baumaßnahmen verändern. Sie brauchen Gebet und sie brauchen wirklich eine Beziehung zu Gott. Also heute möchte ich über das Thema sprechen, gerade das erste, wirksames Gebet. Wirksames Gebet. Für die, die in unserem Hausbibelkreis kommen, die werden sagen, oh, das haben wir letzte Woche gehabt. Ihr werdet es wieder bekommen, Wiederholung. Aber ich habe wirklich darüber gebetet, Gott hat mir das am Herzen gelegt, heute wieder darüber zu sprechen. Dass es nicht nur für unser Hausbibelkreis bestimmt war, sondern für die ganze Gemeinde. Und deswegen möchte ich es heute hier weitergeben. Und auch übrigens, ich weiß nicht, ob alle hier in einem kleineren Kreis eingebunden sind. Weißt du, wir haben uns Gottesdienst, einige kommen hier, aber es soll nicht nur hier bleiben. Man braucht einen kleineren Kreis. Ne? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, von diesem Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Und es steht in Lukas 6, er baute auf Gottes Wort, aber steht erst, er grub tief gegraben. Und dann kam er auf den Felsen, dann hat er mehr Festigkeit. Und hier in einem Gottesdienst, Versammlung, mehrere Leute, das ist ziemlich, es geht, aber die Voraussetzungen in kleinen Kreisen sind viel besser. Weil man hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auszutauschen, eigene Gedanken einzubringen. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, versuch mal auch in einen kleinen Kreis zu kommen. Es ist sehr wichtig, hier im Gottesdienst zusammen Gott anzubeten, aber im kleinen Kreis, nur da ist der richtige Rahmen, tiefer zu graben. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Und wenn jemand sagt, ich habe immer noch keinen Kreis, da sind etliche hier. Und wenn du von keinem weißt, kannst du uns in den Hauskreis kommen, Dienstagabends. Und ihr werdet eine kleine Kostprobe bekommen. Heute ist eine Bibelarbeit, die wir gemacht haben da. Dann könnt ihr wissen, was da ist. Gut, wirksames Beten. Frage, ich weiß nicht, wie gut euer Gedächtnis ist. Oftmals, ich erzähle von Sachen, die ich als Kind erlebt habe. Kann ich alles erinnern, aber einige Sachen sind wirklich stark da. Könnt ihr noch daran erinnern, das erste Mal, dass ihr mit Gebet in Verbindung kam oder begegnet ist oder irgendwie auseinandersetzen müsste als Kind? Das erste Mal, erste Eindrücke vom Beten. Könnt ihr noch daran erinnern? Ich habe zurückgedacht, ich kann mich noch erinnern, war schätze 3 oder 4 Jahre alt, in Buffalo, New York, wo ich geboren wurde. Und meine Familie war eine sehr strenge katholische Familie, und vor allem meine Oma. Ich kann mich noch erinnern, meine Oma immer mit ihr Rosenkranz dabei, ne, der Gebetskette und ständig diese immer wieder Gebete, dasselbe, so auswendig. Und ich denke, wenn ich recht zurück erinnern kann, einmal war sie vor dem Fernsehen mit Rosenkranz und habe gesagt, Oma, was machst du denn da? Ich bete. Aber sie konnte beides, also Fernsehen anschauen und diese Rhythmus durchmachen. Und muss ehrlich sagen, das war meine erste richtige Begegnung mit Gebet. Ich konnte nichts damit anfangen. Was macht man, Oma? Ist immer dasselbe, da wie eine Maschine. Ich konnte nichts damit anfangen. Aber ungefähr ein Jahr später sind wir nach Kalifornien gezogen. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen, nach Kalifornien hingezogen, eine andere Seite von Amerika. Und meine Mutter hat uns gleich als Kinder zum Gottesdienst geschickt in eine lutherische Kirche, so von einem zum anderen. Die haben einen Kindergottesdienst vor dem so Erwachsenengottesdienst und sie hat gedacht, das wäre gut für meine Kinder sein und uns dorthin geschickt. Ich glaube, sie wollte wirklich, dass wir etwas von Gott mitbekommen, etwas hören und Gott näher kommen. Aber es war auch, ich glaube, ein anderes Motiv dahinter, weil sie ging selten, sie hat uns immer geschickt. Sie ging ab und zu in Gottesdienst, aber hat uns geschickt, weil dann hat sie eineinhalb Stunde Ruhe. Ich und meine jüngere Schwester waren weg und sie hat Ruhe und sie konnte gut ausschlafen. Auf alle Fälle, wir sind geschickt worden. Und da in diesem Kindergottesdienst, es war sehr schlicht gehalten, weil die Kinder vertragen nichts mehr, also Erstklässler oder ja. So, wir waren da und die haben uns gelehrt, beten. Und das war eine positive Begegnung mit Gebet. Die haben gesagt, es ist schlicht, hey, keine großen Worte, rede mit Gott wie dein Vater. Einfach mit deinen eigenen Worten, auch wenn es stümperhaft ist. Einfach mit Gott reden wie ein Vater. Vater unser. Das hat mich sehr angesprochen, vor allem, weil ich keinen Vater hatte. Meine Mutter war alleinerziehend und das war damals die Ausnahme. Heutzutage nicht mehr, leider. Aber es war eine Ausnahme und ich habe mich so allein gefühlt und Gott als mein Vater, ich konnte mit ihm reden. Einfach schlicht mit ihm geredet. Und sogar die Betreuer da in den Kindergottesdiensten haben auch so frei gebetet zu Gott wie ein Vater. Das war so schön. Nach dem Kindergottesdienst, da gingen wir immer nach Hause, wir wollten nicht in der Erwachsenengottesdienst bleiben. Aber ab und zu müssten wir, weil manchmal müssten wir Vorträge machen. Die Kinder sollen was Präsentationen oder was machen, da müssen wir bei dem Erwachsenengottesdienst bleiben. Und muss ehrlich sagen, das fand ich nicht so schön, angenehm. Das war, fand es kalt und steif. Naja, und was mich besonders gestört hat, war das Gebet. Das hat mich solche Schwierigkeiten gemacht. In so Kindergottesdienst, rede mit Gott wie ein Vater und wir können reden und stottern und ihm alles sagen. Das war so schön. Aber da, kann mich noch erinnern, der Pfarrer sagt, stehen wir auf zum Gebet. Standen alle auf, lasst uns beten. Alle Kopf geknickt, ich auch. Und dann fing er an zu beten, aber hab gedacht, es klingt komisch, also beliest. Und dann habe ich getraut, die Augen aufzutun. Ah, tatsächlich, er hat nicht gebetet, er hat nur vorgelesen. Und ich habe gedacht, das stimmt nicht. Beten heißt mit Gott reden, nicht vorlesen. Das hat mich wirklich gestört. Und dann haben sie Gemeinschaftsgebet. Der Pfarrer hat etwas aus dem Buch gelesen, die anderen etwas Auswendiges beantwortet und das war das Gebet. Und das hat mich besonders gestört als Kind, weil ich habe gedacht, beten ist mit Gott reden wie am Vater und nicht etwas vorlesen. Na, das hat mir Probleme gemacht. Auf alle Fälle, ich ging in diese Kindergottesdienste, in diese Gemeinde, bis ich vielleicht 10, 11 Jahre alt war. Und dann kam der Konfirmationsunterricht, da habe ich nicht mehr interessiert und dann hörte ich auf. Erst als ich 17 war, kam diese Sehnsucht, Gott wirklich kennenzulernen und den Sinn des Lebens zu entdecken und habe begonnen, wieder in der Bibel zu lesen. Wollte nicht Religion, aber ich wollte Gott kennenlernen. Und dadurch bin ich zum Glauben gekommen. Mit 17. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Macht im Gebet liegt. Kannst du vielleicht das nächste? In Jakobus Brief, wie gesagt, wirksames Gebet. Er schreibt diese Worte. Das Gebet eines Gerechten, einem Menschen, der gottesfürchtig ist, vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Der war nicht ein Supermensch und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3,5 Jahre nicht im Land. Er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte wieder Frucht. So rede ich hier von wirksames Gebet. Viele Menschen, vor allem in Jena, wenn du redest von Gebet, die denken, ach, Gebet ist nur ein Verzweiflungsschrei in der Luft, sinnlos, wirkungslos. Aber Jakobus macht es klar, es ist wirksam. Das Gebet von einem Gerechten vermag viel. Wenn es ernstlich ist, nicht nur geplappert, hin und her, aber wirklich ernstlich ist, vom Herzen kommt. Und, wie steht da später, er betete inständig. Was bedeutet inständig? Beständig. Unaufhaltsam, das heißt, ließ nicht locker. Er betete ernsthaft. Dieses Gebet ist wirklich wirksam, ist nicht nur eine schreiende Luft. Gott hört das. Und bei ihm war es so, dass er gebetet, dass es nicht regnen sollte, nach Gottes Willen. Und es tatsächlich ist geschehen. Und dann wieder geregnet, nachdem er gebetet hatte. Und das soll uns irgendwie klar machen. Gebet ist nicht nur eine nutzlose, sinnlose Aktivität. Gott hört und wirkt dadurch. Naja, ich kam zum Glauben durch Bibellesen. Und wisst ihr, was ich da entdeckt habe? Auch etwas zum Thema Gebet. Ich habe begonnen zu lesen, kannst du es erst hin tun? Matthäus 6, 7 und 8. Das ist der Bergpredigt. Und Jesus sagte, wenn ihr betet, betet nicht wie die Heiden, die einfach gedankenlose Wiederholungen machen. Oh, das kenne ich. Die einfach sagen, aus Gedächtnis oder gedankenlose Wiederholungen, sondern ich sage, Wenn ihr betet, betet mit wie Gott, deinen Vater. Er weiß, was du brauchst. Und dann fing an mit dem Vater unser. Vater unser. So Gott will nicht etwas, dass wir etwas vorlesen, rezitieren. Er will, dass wir vom Herzen mit ihm reden, ernsthaft. Und nicht locker lassen. Und das habe ich gesegnet. Auch später habe ich weitergelesen, Matthäus 18. Jesus redet von der Macht des Gebets. Ich lese hier vor, Matthäus 18, Verse 18 und 19. Steht hier, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wow, das ist eine mega Macht, oder? Mehr Liebe, mehr Vollmacht, das ist es. Wenn wir beten, ist wirklich eine Verbindung zwischen hier und der Ewigkeit. Und Sachen, die hier gebunden werden, werden da gebunden und auch gelöst. Es hat wirklich eine Verbindung zu Gott. Und das spricht, ja, das ist sehr wichtig. Dann in Vers 19, er sagte, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und beten und bitten, es hat eine besondere Macht. Aber wisst ihr, was die Voraussetzung war? Jesus erwähnte ganz am Anfang von diesem Kapitel, Matthäus 18, Vers 3. Er sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was will ich damit sagen? Das ist eine wichtige Voraussetzung für wirksames Gebet. Dass wir wie Kinder werden, dass wir wie zu Gott kommen die Kinder schlicht und einfach, nicht eine große Show machen, nicht etwas schön formuliert irgendwie vortragen, sondern einfach ernsthaft beten und wirklich Sachen ihm anlegen. Das erzählen, was uns am Herzen ist, was uns belastet. Und das ist die erste Voraussetzung. Es gibt noch einen Faktor, der sehr wichtig ist für Gebet. Und ich möchte hauptsächlich heute darauf konzentrieren. Das haben wir im Bibelkreis gemacht, letzte Woche. Und diese Stelle finden wir in Lukas Kapitel 18. Das ist ein Gleichnis, das Jesus hier erzählte. Lukas Kapitel 18. Ein anderer Faktor, das wichtig ist für wirksames Gebet. Ich lese es vor. Lukas 18, Verse 1 bis 8. Und es steht hier, Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Okay, was ist der Faktor? Nicht ermatten. Nicht nur oberflächlich sagen, oh Gott, ja, das würde ich gerne mal haben, vergessen. Sondern wirklich ergriffen sein und nicht ermatten, nicht loslassen, nicht aufgeben. Diese Ausdauer, anhalten im Gebet, ist ein wichtiger Faktor für ein starkes Gebetsleben und Erhörungen zu erleben. Sie sollen nicht ermatten. Und dann geht weiter. Er sprach, da war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm immer wieder. In der Urtext steht da fortwährend. Immer wieder kam sie zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meine Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst und sagt, wenn ich auch Gott nicht fürchte und auch vor keinem Menschen mich scheute, alle Menschen sind mir egal, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht. Sie macht mich fertig mit ihr ständig bitten und kommen, sie lässt nicht locker. Ich würde ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Sie reiht mich auf, sie hört nicht auf. Und dann Jesus sagte danach, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. So dieses Gleichnis, hier war der Richter ungerecht. Menschen waren ihm egal, der war ein Ego, nur an seine eigene Interesse gedacht hat, nicht gottesfürchtig und von der Witwe will er überhaupt nichts hören. Verstehst du, er fürchtet nicht Gott und auch die Menschen nicht. Und eine Witwe damals war ziemlich mittellos, arm. Sie könnte keine Bestechungsgelder oder Schmiergelder geben. Ich habe nichts von ihr. Interessiert mich nicht. Aber die Frau kommt immer wieder. Hartnäckig. Hört nicht auf. Dieser Richter sagte, mir ist egal, was mit dieser Frau passiert. Aber sie lässt mich nicht locker. Es reibt mich auf. Ich verschaffe ihr Recht. Ich werde ihr Fall anschauen. Und sie hat tatsächlich ihr Anliegen erreicht. Was will Jesus dadurch durch diesen Gleichnis sagen? Jesus sagt, hört. Hört auf diese Richter, was er sagte in diesem Gleichnis. Was sollen wir hören? Will Jesus uns sagen, Gott ist ein ungerechter Richter? Wir sind ihm total egal. Er hat keine Lust, etwas für uns zu tun. Aber wenn wir hartnäckig sind und nicht aufhören zu bitten, dann wird Gott sagen, okay, dann helfe ich dem. Mir reicht es, die Nerven. Nein, das ist nicht, was Gott hier sagen möchte. Er macht hier einen Vergleich. Steht in Vers 7. Gott aber, es fängt an mit diesem Wort, Gott aber soll er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? So er sagt, Gott aber. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn dieser Aber da ist? Er sagte, Gott aber, in Kontrast, dieser Richter war ungerecht. Gott aber ist gerecht, vollkommen gerecht. Dieser Richter war ihm alle Menschen egal. Gott aber sandte seinen Sohn in der Welt, der sich für uns geopfert hat. Er ist nicht gleichgültig. So, wenn dieser ungerechte, so lustlose Richter auf sowas hört, wie viel mehr wird der gerechte Gott auf uns hören? So, er macht hier einen Kontrast. Nur, dass wir richtig verstehen, Gott ist gerecht und nicht gleichgültig. Und in der Bibel immer wieder kommt es vor, wir werden aufgerufen, diesen kann man Faktor im Gebet ernst zu nehmen. Nicht aufhören, nicht ermatten, nicht loslassen, anhalten, Gebet zu sein. Ein paar Stellen, Kolosser 4, Vers 2. Lese es vor, Kolosser 4, Vers 2. Und da steht hier, haltet fest am Gebet. Wieder, haltet fest am Gebet. Und wacht darin mit Danksagung. Und gleich im nächsten Buch, 1. Thessalonicher 5, eine von den kürzesten Bibelverse im Neuen Testament. Vers 17. Betet unablässig. Das ist ein ganzer Vers. Betet unablässig. So wichtig ist es. Er will sagen, das ist ein wichtiger Faktor. Nicht locker lassen. Wenn Gott dir eine Last im Herzen legt, nicht locker lassen. Nicht sagen, na gut, mir reicht's und interessiert mich nicht mehr. Nein, Gott, ich bringe es ständig vor dir. Gott erkennt das an. Er berührt sein Herz. Und das sind viele Geschichten in der Bibel, wo wir das sehen. Wir sehen in der Bibel viele Beispiele, wo es im echten Leben war. Es war nicht nur ein Gleichnis. Im echten Leben war es so. Und ich versuche es nur kurz zusammenzufassen, diese Geschichten. 1. Buch Mose 18, Verse 17 und 23. Hier ist die Geschichte. Steht da Abraham eines Tages sitzt in seinem Zelt und da kommen drei Personen zu Gestalten vorbei. Die machen Umweg an sein Zelt vorbei. Du würdest denken, zufällig. War es nicht. Er lädt diese drei zu sich. Später stellt sich heraus, wer diese drei Personen waren. Zwei waren Engel und der dritte, steht da, war der Herr. Jahwe. Der dritte. Mit anderen Worten, dieser allmächtige Gott hat sich in Menschengestalt auch geoffenbart. Das passierte nicht erst im Neuen Testament mit Jesus, sondern im Alten Testament hatte ich schon auch damals ab und zu in Person persönlich erschienen. Es steht, ich schaue später, einer von denen war der Herr selbst. Und es steht da, die haben mit Abraham gegessen, eine schöne Verheißung gegeben. Gut, wir ziehen weiter nach Sodom und Gomorra. Und es steht da, Abraham ging ein Stück mit und dann sagte Herr diese Worte in Vers 17. Steht hier, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Er sagte, Abraham soll doch zu einer großen, mächtigen Nation werden. Ich will ihm segnen, das ist ein Vater des Glaubens. Das kann ich nicht von ihm verschweigen. Vor allem, wir gehen nach Sodom. Wir werden es wahrscheinlich zerstören, weil es wirklich so böse da unten ist. Und ich weiß, sein Neffe und Familie wohnt da. Ich will es nicht von ihm verschweigen. Deswegen hat Gott diesen Umweg gemacht, am Zelt von Abraham vorbei, weil er gewusst, hier ist ein Mann, der betet. Er tut Fürbitte und er lässt nicht locker. Ich gehe zu ihm. Er soll davon erfahren. Sind wir solche Menschen? Menschen, die nicht locker lassen, halten am Gebet. Dann werden wir erleben, wie Gott auch Umwege macht und unser Zelt vorbeigeht und uns Lasten und Anliegen am Herzen legen. Gott sucht solche Menschen. Auf alle Fälle steht hier, Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Und dann der Herr sagt, weißt du, die Limit ist erreicht da in Sodom, ihre Bosheitsgrenze ist erreicht. Und wenn es so ist, wir werden es zerstören. Und dann Abraham fängt an. Wie gesagt, anhalten im Gebet. Aber Herr, willst du den Gerechten mit dem Ungerechten vernichten? Er wusste, was in Hesekiel 18, Vers 23 steht. Der Herr sagt, ich werde richten, aber ich habe keine Lust daran, ein Gericht, eine Ungerechte zu bestrafen, sondern vielmehr, dass er umkehrt. Er ist barmherzig. Und Abraham weiß das. Und er sagt, Herr, willst du wirklich alles zerstören? Aber was ist, wenn vielleicht 50 Gerechte in diesem Stadt sind? Obwohl es so schlimm ist in Sodom, wenn 50 Gerechte da sind, gottesfürchtige Menschen, willst du es zerstören? Der Herr sagt, okay, wegen 50 wird es nicht zerstören. Danke. Aber ja, sagen wir, 5 fehlen noch. Er hört nicht auf. Lass dich locker. Anhalten im Gebet. Sagen wir, 5 fehlen. Es wird nur 45. Würdest du es immer noch zerstören? Okay, 45 auch nicht. Okay, Herr, sagen wir 30? Okay, 30. 20? Noch einmal? Okay, wegen 20 wird es nicht zerstören. Okay, das ist das letzte Mal, Herr. Es ist peinlich. Sagen wir, dass nur 10 da sind. Nur 10. Weil er dachte wahrscheinlich, Lot hat bestimmt ein paar Leute beeinflusst, vielleicht mindestens 10 Gerechte in der Stadt, aber leider nicht. Vielleicht, wenn es 10 ist und Gott sagt, okay, 10, Grenze, und dann der Herr geht weg. Was macht ab? Manchmal lesen das und sagen, was ist das? Gott lässt sie mit ihm verhandeln. Aber es zeigt, wie Gott solche Hartnäckigkeit, dass Menschen nicht locker lassen, wie er das schätzt und anerkennt. Was ist letztendlich geschehen? Der war nicht einmal 10 da. Aber Gott hat Lot und seine Familie herausgeholt. Und ich glaube, ohne dieses Gebet wäre wahrscheinlich die wäre auch umgekommen. Ja, sei anhaltend im Gebet. Andere Geschichte, den Enkel von Abraham, der hieß Jakob. Jakob war ein Mann des Glaubens, aber auch hat seine Probleme gehabt. Er hat sogar seinen Bruder betrogen, ganz arg, und sein Bruder wollte ihn umbringen. Und deswegen musste er fliehen in ein fremdes Land und blieb da ein paar Jahrzehnte. Und endlich war die Zeit zurückzukehren. Und er dachte, oh, mein Bruder wollte mich schon umbringen, schau mal, wie es wird. Und dann hört er, dass sein Bruder Esau kommt mit einer großen Truppe. Und er dachte, oh, oh. Und es steht da, Jakob zieht sich zurück, hat Vorbereitungen für seine Familie und Habe gemacht. Er zieht sich zurück, wahrscheinlich zu beten. Und dann passiert etwas Komisches. Kommt wieder eine Person und er hat gemerkt, das ist etwas, eine himmlische Person, und fängt an, mit ihm zu ringen. Könnt ihr euch vorstellen, ringen? Und die ringen die ganze Nacht durch. Ich weiß nicht, ob wir einige Ringe hier haben, aber die ganze Nacht. Ich habe schon Ringen gemacht in der Schule. Und es war immer 3 Minuten, 3 Minuten, 3 Minuten, war ich fix und fertig. Aber die ganze Nacht, ich weiß auch nicht. Ne? Und sie ringen und ringen und ringen. Und dann diese Person sagt, lass mich los. Und was war die Reaktion von Jakob? Jakob sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Ich lasse nicht locker. Hat ihm sogar verletzt. Seine Schenkel ist, wir haben gehört, wird seine Hüfte ausgelenkt. Er hat furchtbare Schmerzen. Ich lasse nicht los. Letzte Woche haben wir Super Bowl gehabt. Und ein Team, der gewonnen hat, der hat seinen Fuß verletzt, hat das ganze Spiel gemacht bei dem amerikanischen Football. Nicht locker lassen. Und wisst ihr, was diese Person tat? Und später kommt es heraus, dass es wieder der Herr in Personengestalt mit ihm gerungen hat. Gott kann nicht einen Ring irgendwie Kehrtkampf gewinnen. Oh doch, hätte sofort ihn so tot machen können. Gott wollte nicht. Er wollte sehen. Wird Jakob festhalten? Kann ich Jakob segnen? Kann ihm dieser Segen geben? Ich lasse dich nicht los, Herr, bis du mich segnest. Und das hat Gottes Herz so berührt. Und er sagte, Jakob, ich gebe dir einen neuen Namen. Du bist jetzt Israel. Denn du hast mit dem Herrn gerungen und nicht locker gelassen, schätze ich. Und Gott hat ihm gesegnet. Gott schätzt das. Und dann unser Beispiel von Elia. Wir haben gerade gelesen davor in Jakobus 5. Elia war ein Mensch, der Gott wirksames Gebet hatte. Was hat Elia gemacht? Er betet, dass es 3,5 Jahre nicht regnen soll. Und dann steht da, er betet wieder, dass es regnen soll. Das klingt so einfach, oder? Die ganze Geschichte ist in 1. Könige 18. Wisst ihr, was da passiert? Der Herr sagt, okay, Elia, jetzt ist die Zeit, es soll wieder regnen, du sollst beten. Er geht auf den Berg, sein Diener ist dabei und er fängt an zu beten und er sagt seinem Diener, schau mal, ob du eine Wolke siehst, ob Regen kommt. Und sein Diener geht raus und sagt, nee, kein Regen. Und er betet weiter. Okay, schau mal noch einmal, zweimal. Nein, nichts da, bete weiter. Dreimal, vier, steht da 7 Mal. Ist das nicht anhaltend im Gebet? Ich lass nicht locker. Die Last ist da. Du hast mir gesagt, das ist in deinem Willen. Ich lass nicht locker. Und Gott hat gehört. Dann einmal, der letzte Mal, das 7. Mal ging der Diener. Ich sehe eine Wolke, aber so klein wie eine Hand. Okay, jetzt ist es los. Es ging los mit dem Regen wieder. Was wäre geschehen, hätte Elia gesagt nach dem 3. oder 4. Mal. Na, mir reicht's. Ich gebe auf, vergesse es. Die Geschichte wird nicht eine Bibel sein, weil es wird nicht Schreiben wert sein. Anhalten im Gebet. Und das möchte ich euch weitergeben. Das macht das Gebet besonders wirksam, ein wichtiger Faktor. Kennt diese Stelle bestimmt. Matthäus 7,7. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suche, so werdet ihr finden. So steht da in der Bibel. Und Gott gibt gern Gaben an seine Kinder. Gott ist nicht gleichgültig oder widerwillig wie dieser ungerechte Richter. Die Frage ist, ob wir anhaltend sind. In Jakobus Kapitel 4 steht da, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und oftmals haben wir nicht, weil wir nicht anhaltend bitten. Nur halbherzig. Gott, ich habe ein Anliegen. Ja, gut, okay. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und es gibt viele Sachen, die Gott uns gern schenken möchte. Und es bleibt im Regal, weil wir nicht anhalten, beten. Also, ich möchte abschließen. Es steht hier, wird der Herr nicht geben ohne Verzug? Ah, einige können sagen, das ist mein Problem. Ohne Verzug. Aber oftmals beten ist schon Verzug da. Heißt es, dass Gott automatisch auf Knopfdruck sofort antworten wird? Moment, Elia, auf Verzug, auf Knopfdruck war es nicht, 7 Mal. Abraham, der, bitte gib mir einen Sohn. Oh ja, wie alt war er? Und seine Frau, das hat lange gedauert. Das heißt, der Zeitpunkt ist nicht immer gleich. Es steht in 1. Petrus 5, Vers 6. Demütige euch unter der mächtigen Hand Gottes und zur richtigen Zeit wird er geben. Manchmal ist die Zeit nicht richtig, aber betet ohne Unterlass. Wenn du weißt, Gott, das lass es mit dem Herzen, das ist von dir, ich lasse nicht locker. Eine sehr wichtige Anliegen, eine sehr wichtige Bestandteil von wirksames Gebet. Schließe aber den letzten Vers und dann beten wir. Diese Frage von Jesus, nachdem er diesen Gleichnis erzählt hatte, dann schließt Jesus mit diesen Worten ab. Und ich möchte, ich habe es hier getan, dass ihr lest und dass es im Herzen geht, dass es euch prägt, okay? Und das nicht vergesst. Doch, wenn der Sohn des Menschen kommt, wenn er wiederkommt, wird er auch den Glauben oder so einen Glauben finden auf Erden? Menschen, ich meine, und vor allem, das ist sehr wichtig heutzutage. Wir haben so wenig Geduld heutzutage. Alles muss automatisch kommen, Internet, bla 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 bla, alles schnell. Geht man einkaufen, da, ja, Aldi oder was. Früher muss man zum Markt gehen, muss man selber ernten. Weißt du, wir sind Leben in der kurzlebigen Zeit. Wird der Herr solches Gebet, solchen Glauben, anhaltendes Glauben finden, wenn er wiederkommt? Frage an euch, an mich. Ich möchte eine von diesem sein. Ja, bei mir. Ich möchte nicht locker lassen. Herr, segne. Ich lasse nicht locker. Beten wir zusammen.